Wissenschaft im Brennpunkt.
Wir fangen hier an. Hier wird die rohe Schweinegülle gelagert. Wir haben hier ein Ansichtsexemplar.
Ein Schraubdeckelglas, gefüllt mit einer trüben grünbraunen Brühe.
Sie sehen hier, in der Schweinegülle hat es halt auch noch ziemlich viele Feststoffe und grobe Partikel. Genau, ich kann es gerade mal rumgeben zum Anschauen, wer möchte.
Einer der anwesenden Herren fasst das Glas mit spitzen Fingern an.
Am besten zulassen, es riecht nicht so toll. Es ist wirklich Schweinegülle.
Gülle und Mist. 310 Millionen Kubikmeter jährlich in Deutschland. Knapp 100.000 olympische Schwimmbecken ließen sich damit füllen. Die Fäkalien landen auf dem Acker und mit ihnen Unmengen an Kunstdünger. Die Nährstoffe wandern am Ende in Bäche, Flüsse, ins Meer und ins Grundwasser.
Viel hilft wenig. Der Dünger wird zum Problem. Von Arndt Reuning.
Entschuldigen Sie bitte, aber hier muss ich unterbrechen. Gestatten Sie, mein Name ist Liebig, Justus von Liebig. Diese Zuspitzung gefällt mir nicht. Dürfte ich an die Zeiten erinnern, bevor sich die Erkenntnisse aus meiner Agrikulturchemie bei den Bauern auf breiter Linie durchgesetzt hatten? Die Böden waren ausgelaugt, dem Raubbau preisgegeben. Ich habe den Hunger kennengelernt, damals 1800 und davor, 13 Jahre alt war ich. Und dünne Mehlsuppe gab es zu essen. Glauben Sie mir, der Dünger ist ein großer Segen für die Menschheit. Aber bitte fahren Sie fort.
Name des Gewässers: Lahn. Art des Gewässers: Fluss breiter als 5 Meter. Koordinaten der Probenahmestelle: 50 Grad, 35 Minuten, 24 Sekunden nördlicher Breite. 8 Grad, 40 Minuten, 3 Sekunden östlicher Länge.
Ja, wir stehen jetzt hier an der Staustufe in Gießen an der Lahn und ich habe mal eine Probenahmefläschchen mitgebracht und dann ist das ganz unspektakulär eigentlich. Man kniet sich eben ans Gewässer ran, wie ich das jetzt hier auch mal mache.
Nächste Straße, Uferweg. Farbe des Gewässers, klar, farblos. Niederschlag, Regen gestern.
Dann spült man zunächst mal das Fläschchen mit dem Wasser aus, was man beproben möchte und füllt dann eben ein Fläschchen ein, bis es fast ganz voll ist.
Wo Menschen leben, hinterlassen sie ihre Spuren. In den Flüssen zum Beispiel.
Ja, dann wird das Ganze wieder zugeschraubt und kommt ab ins Labor.
Wer hier nachforscht, stößt zum Beispiel auf das Schmerzmittel Diclofenac, auf das künstliche Hormon Ethinylestradiol und den Süßstoff Acesulfam. Vor allem aber auf die allgegenwärtigen Verbindungen des Stickstoffs. Reste von Düngemitteln, mit deren Existenz wir uns fast schon abgefunden haben.
Sie sind im Grundwasser für das Trinkwasser ein sehr großes Problem. Das kann dazu führen, dass man zum Beispiel Brunnen, in denen Trinkwasser gewonnen wird, eben schließen muss, weil die Konzentrationen für Nitrat zu hoch sind.
Hydrocrowd heißt das Projekt, das Lutz Breuer von der Universität Gießen im Oktober des vergangenen Jahres durchführte. Es war der Versuch einer Momentaufnahme mit Hilfe der Massen. Rund 600 Plastikfläschchen wurden verteilt, während der Prüfungen am Ende des Semesters.
Die Studierenden haben ihre Klausur wieder abgegeben und durften dann freiwillig, ohne dass sie die Note vorher schon wussten, an diesem Projekt eben mitmachen, haben diese Gefäße mit nach Hause genommen. Und der Beprobungstermin lag allerdings sehr viel später, nämlich am Tag der Deutschen Einheit, am 3.10., weil das eben ein Feiertag ist, an dem wir alle ganz gut erreichen konnten.
Die Teilnehmer waren dazu aufgerufen, an ihrem Heimatort das Fläschchen mit Wasser eines Flusses oder Baches zu füllen und dann zusammen mit einem Datenblatt an das Gießener Institut zu schicken. So kamen Proben aus knapp 300 Fließgewässern zusammen, von Kiel bis Oberstdorf.
Wir haben die Proben klassischerweise vor allen Dingen auf Nitrat und Ammonium gemessen. Darüber hinaus haben wir aber noch Gesamtstickstoff gemessen.
Vor allem für Nitrat zeigten sich starke Belastungen. Fast die Hälfte aller Messwerte lag unterhalb der Gewässergüteklasse 2, dem Zielwert der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie für Oberflächengewässer. Seit 2015, so verlangt es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, sollten sich auch die Grundwasserkörper in einem guten Zustand befinden. In Bezug auf Nitrat bedeutet das, dass sie eine Konzentration von 50 Milligramm Nitrat pro Liter nicht überschreiten dürfen. Davon könne aber keine Rede sein, sagt der Gießener Agrarwissenschaftler Martin Bach.
Es ist leider so, dass in Deutschland fast 30% der Grundwasservorkommen nicht im guten Zustand sind. Die Wasserwirtschaftsverwaltung ist aufgefordert, ist verpflichtet gesetzlich, sich Gedanken zu machen, wie man das also in den nächsten 10 Jahren ändern kann.
Im April dann verklagte die Europäische Kommission Deutschland vor dem Gerichtshof der EU. Die Schonfrist läuft ab.
Erlauben Sie mir bitte an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich derjenige war, der erstmals das Wasser von Gießen untersucht hat. Dabei konnte ich eine bemerkenswerte Beobachtung machen. In der Stadt lagen die Nitratwerte um ein Vielfaches höher als außerhalb. Was ich damals noch nicht wusste, die Nitrate entstammten den menschlichen Ausscheidungen. Sie gelangten ins Brunnenwasser, weil es keine Kanalisation gab. Und während der Stickstoff in der Stadt akkumulierte, ging er auf dem Land verloren. Denn mit den Feldfrüchten wanderte er stets nur in eine Richtung, vom Dorf in die Stadt. Ein verhängnisvoller Fluss von Nährstoffen.
Besonders empfindlich reagieren Kleinkinder auf hohe Nitratkonzentrationen. Die Substanz kann die sogenannte Blausucht verursachen, indem sie die Aufnahmekapazität des Bluts für Sauerstoff reduziert. Unter dem Einfluss der Magensäure fördert Nitrat die Entstehung von Nitrosaminen, die im Tierversuch Krebs auslösen. Kritisch wird es dann, wenn aus dem Grundwasser Trinkwasser gewonnen wird. An manchen Standorten muss das belastete Wasser mit unbelastetem gemischt werden, um den Grenzwert zu unterschreiten.
Man kann das Grundwasser zwar aufbereiten und das Nitrat technisch entziehen, das sind aber Maßnahmen, die Geld kosten, die den Verbraucher Geld kosten. Das sind auch Maßnahmen, die eigentlich aus Sicht der Wasserwirtschaft nicht gewünscht sind, weil sie das Grundwasser bzw. Trinkwasser dann auch qualitativ etwas verschlechtern. Manchmal schmeckt man das auch. Grundsätzlich, es wäre aber nicht nötig, wenn die Landwirtschaft angemessen, das heißt also grundwasserschonend, düngen würde.
Ob künstlich hergestellter Mineraldünger oder sogenannter Wirtschaftsdünger, also Gülle und Mist, landet zu viel davon auf den Äckern und Feldern, können die Pflanzen den darin enthaltenen Stickstoff nicht komplett verwerten. Er verbleibt zunächst im Boden und wandert dann in tiefere Schichten. Die Regionen mit hohen Nitratwerten im Grundwasser und mit intensiver Viehhaltung überschneiden sich in weiten Teilen Deutschlands.
Die Landwirtschaft ist ganz eindeutig bei diesem Problem der Haupt- und eigentlich der einzige Verursacher und kann sich aus der Verantwortung nicht hinwegstehlen. Und es wäre wünschenswert, dass auch namhafte Landwirtschaftsvertreter in Zukunft sich diesem Problem offener und vorbehaltloser stellen.
Die Kritik geht auch an die Adresse des Deutschen Bauernverbandes in Berlin. Dort führt Bernhard Krüsken die Geschäfte. Hinter der Organisation stehen rund 300.000 Landwirte. Bernhard Krüsken verweist auf das komplizierte Wechselspiel der Stickstoffströme. Nicht immer treibe Überdüngung die Nitratwerte in die Höhe.
Das kann indirekt mit Landwirtschaft zu tun haben, sind relativ komplexe Mechanismen, die haben zu tun mit der Bodenbeschaffenheit in einer Region, mit Niederschlagsmengen, auch mit Ertragsniveaus und mit Wirtschaftsdüngereinsatz. Es gibt Messstellen, das ist nicht die Mehrheit, aber sie gibt es auch. Es gibt Messstellen, an denen wir hohe Nitratwerte oder höhere Nitratwerte im Grundwasser haben, aber wo wir oben drüber ja auch eine, sagen wir mal, extensive Landwirtschaft machen oder wo dann auch Biolandwirtschaft stattfindet. Also man muss sehr genau hinschauen bei den einzelnen Messstellen und man muss in die Ursachenforschung einsteigen und dann kriegt man die Probleme auch sehr schnell gelöst.
Die Gülle wartet in weißen Plastiktanks. Ihre dunkle Farbe schimmert durch die Hülle hindurch, lässt den Füllstand deutlich erkennen.
Bevor wir in die Halle reingehen, müssen wir jetzt einfach nur noch kurz ein paar Sachen klären. Und zwar, wir arbeiten hier halt wirklich mit richtigen Chemikalien und Drücken und allem Möglichen. Deswegen einfach ein bisschen vorsichtig sein in der Halle, nichts anfassen, nicht rauchen und bitte auch keine Fotos machen.
Neben Licht und Wasser brauchen die Pflanzen auch Nährstoffe aus dem Boden. Dabei kommt es auch auf die Mischung an. Natrium, Calcium, Kalium, Phosphat, Sulfat und Nitrat und derlei mehr im ausgewogenen Verhältnis. Fehlt nur ein einziger der mineralischen Nährstoffe, so nützt es nichts, die anderen im Übermaß zuzugeben. Sie werden ihre Wirkung verfehlen. Viel hilft in diesem Falle wenig.
Grundwasser ist nicht ohne Grund eine der wichtigen Umweltmedien, die auch für die zukünftigen Generationen zu schützen sind. Es ist ja ein Gewässer, was in tiefen Sedimentschichten lagert, sich langsam bewegt. Und Grundwasser vergisst nichts. Das heißt, Schutzprinzipien müssen den Eintrag auf dem Fokus haben und nicht, was man dann macht, wenn es zu viel war.
Im Januar 2015 stellte der Sachverständigenrat für Umweltfragen ein Sondergutachten vor. Der SRU berät die Bundesregierung in Fragen des Umweltschutzes. Heidi Voth, Professorin für Toxikologie in Halle an der Saale, war an dem Papier maßgeblich beteiligt.
Der erste wichtige Schritt ist in der Düngeverordnung und in den Empfehlungen für landwirtschaftliche Produktion, die Rahmenbedingungen an diese Anforderungen besser anzupassen.
Die Neufassung der Düngeverordnung dürfte eine Reihe von Verschärfungen mit sich bringen. Stickstoffreiche Gärreste aus Biogasanlagen zum Beispiel tauchten bisher nicht auf in der Kalkulation für die Obergrenze, die ausgebracht werden darf. Das wird sich nun wohl ändern.
Ja, es ist natürlich eine gemischte Geschichte, weil sie verlangt Landwirten einiges ab. Sie verlangt einiges ab in Sachen Dokumentation, Aufzeichnungspflichten. Aber letzten Endes will ich sagen, das ist gute fachliche Praxis, die man hier in einer Verordnung geschrieben hat. Wir begrüßen ausdrücklich, dass wir nach wie vor das Prinzip bedarfsgerechte Düngung hier verankert haben.
Bedarfsgerechte Düngung. Dahinter verbirgt sich die Idee, nur dort zu düngen, wo die Pflanzen unterversorgt sind.
Denn wenn wir hier darüber reden, dass Nährstoffe präzise und bedarfsgerecht verteilt werden müssen, dann geht das nicht ohne eine halbwegs intelligente Technik. Und diese Technik gibt es auch schon. Es gibt Schnellbestimmungsgeräte für den Stickstoffgehalt in Gülle. Es gibt Ausbringungstechniken, die emissionsarm arbeiten. Und da ist eine Entwicklung in Gang, die ja in den letzten Jahren erheblich nach vorne gekommen ist. Also Ausbringung und Verteilung, dafür braucht es Precision Farming.
Niedeckenberg ist ein kleines Örtchen am nördlichen Rand der Eifel. Im Ortskern ein paar Bauernhöfe, Gebäude, gemauert aus massiven Steinquadern.
Mein Name ist Manfred Hurz. Ich habe einen ca. 100 Hektar großen Ackerbaubetrieb. Mein Betrieb ist komplett mit Precision Farming und Smart Farming ausgestattet, mit allen Sachen, die es eigentlich so auf dem Markt gibt. Wir stehen jetzt hier in der Halle, wo die Maschinen unterstellt sind und stehen vor dem Schlepper mit dem Düngerstreuer, Schleuderstreuer und dem N-Sensor.
Manfred Hurz steht vor einem moosgrünen Traktor und deutet auf das Dach der Fahrerkabine. Es sieht so aus, als sei eine Gepäckbox darauf montiert, aber quer zur Fahrtrichtung.
Der N-Sensor ist eben dieses blaue Board auf dem Schlepper. Seitlich von dem Board sind jeweils zwei Sensoraugen verbaut, die im Sekundentakt bei der Überfahrt die Pflanzen, die Biomasse und den Chlorophyllgehalt messen. Und aufgrund der Legende, die im Computer hinterlegt ist, dann den Düngerstreuer steuern und die Aufwandmengen so regulieren, dass die Düngermengen so platziert werden, wo viel Bedarf ist, kommt mehr Dünger hin und wo weniger Bedarf ist oder wo gar kein Bedarf ist, kommt dann weniger bis gar nichts hin.
Die bedarfsgerechte Düngung der Ackerpflanzen stellt auf den Muschelkalkböden der Ruhreifel eine Herausforderung dar. Denn auf einer typischen Furchenlänge von 400 Metern ändert sich die Bodenbeschaffenheit mehrmals.
Durch den Einsatz des N-Sensors habe ich festgestellt, dass ich dadurch eine gleichmäßigere Abreife habe, höhere Erträge habe, eine bessere Durchleistung im Mähdrescher habe, was hier bei uns immer ein Problem war, weil wir ja auch eine kleine Höhenlage schon sind von 300 Meter und habe natürlich auch noch im Prinzip dann noch im Endeffekt die Einsparung an Dünger, was natürlich direkten Umweltschutz bedeutet und auch noch ökonomisch für mich auch noch im Prinzip Vorteile bringt.
Zur Fahrerkabine muss Manfred Hurz ein paar Trittstufen hinaufsteigen. Er lässt sich im Sitz nieder und schaltet vier Monitore rechts ein. Eine Art Joystick mit vielen farbigen Knöpfen ragt seitlich des Lenkrads in die Höhe.
Jetzt habe ich GPS gefunden. Jetzt bin ich den ganzen Computer hochgefahren. Es sind momentan hier auf dem Schlepper vier Stück. Einen fürs Lenksystem mit GPS-Signal, was wir brauchen. Einen zur Bedienung des Düngerstreuers, also der Pflanzenschutzspritze. Einen Computer zur Bedienung des N-Sensors und selbst noch das Terminal für den Schlepper zu bedienen.
Schließlich erscheint auf dem hintersten Bildschirm ein Menü, durch das der Landwirt sich hindurchhangelt.
Ich gehe da mal ins Programm rein von der Enddüngung. Dann kann man auf die Einstellungen gehen. In den Einstellungen geht man hin und stellt eben ein, welche Arbeitsbreite man mit dem Gerät arbeitet. Mein Gerät arbeitet mit 27 Meter. Das Ausbringgerät ist auch da. Der Sensor ist da.
Auf holprigen Feldwegen steuert der Schlepper auf ein schmales Ackerstück. Zwischen den jungen Trieben des Weizens ist die Fahrspur deutlich zu erkennen. Manfred Hurz gibt die mittlere Zielmenge für den Dünger in den Bordcomputer ein, kalibriert den Sensor. Dann zieht er seine Bahnen über die Fläche. Auf dem Bildschirm ändern sich ständig die Messwerte.
Jetzt kann man erkennen, wie der Sensor im Prinzip regelt. Wir hatten 50 N angedacht. Wir gehen da jetzt rüber über die 50 N. Hier wird es besser. Da geht er runter mit den Werten. Dann geht er mal wieder höher.
Die Wasserwirtschaft im Kreis Düren profitiert von der Reduktion der Nitratwerte. Daher unterstützt sie die Idee der teilflächenspezifischen Düngung, indem sie die Technik mitfinanziert. Mit dem Effekt, dass die wenigen Bauern, die es dort noch gibt, tatsächlich bedarfsgerecht düngen.
Das war ein Erfolg, als es meinen Kollegen Jahrzehnte später gelang, das träge Stickstoffgas aus der Luft in eine Form umzuwandeln, die von Pflanzen leicht aufgenommen werden kann. Eine nahezu unendliche Quelle für Stickstoffdünger war damit aufgetan. Doch dann streuten die Bauern in blindem Eifer den Dünger im Übermaß auf die Ackerkrume und brachten damit den natürlichen Stickstoffkreislauf massiv aus dem Gleichgewicht. Hätten wir das zu Beginn ahnen können? Die Agrochemie hat ein Problem gelöst und ein anderes geschaffen.
Eine zielgenaue, bedarfsgerechte Düngung fällt besonders leicht, wenn es sich um synthetischen Mineraldünger handelt. Denn er lässt sich leicht dosieren und lagern. Anders sieht es aus beim Wirtschaftsdünger, also bei Gülle und Mist. Und bei den stickstoffreichen Gärresten aus Biogasanlagen. Wegen der hohen räumlichen Konzentration der Betriebe, vor allem im Nordwesten Deutschlands, existiert dort ein Überangebot an diesen Stoffen. Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger in diesen Regionen glich daher oft einer Entsorgung über die Fläche. Eine Praxis, die keine Zukunft hat, argumentiert Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband.
Ein Betrieb, der bisher nicht im Gleichgewicht war, der wird dann sich entweder neue Flächen suchen müssen, kaufen müssen oder pachten müssen. Oder er wird die Gülle überbetrieblich verwerten müssen. Zum Beispiel in Niedersachsen haben wir im Westen eine relativ starke Konzentration von sowohl Tieren als auch von Biogasanlagen. Und in Ostniedersachsen gibt es Ackerbaugebiete, die also sehr gut noch wirtschaftseigenen Dünger gebrauchen können. Dann muss man in solche überregionalen Konzepte einsteigen.
Die Neufassung der Düngeverordnung wird in Zukunft von den landwirtschaftlichen Betrieben, die Vieh halten, eine höhere Lagerkapazität für Gülle und Mist fordern. Schon heutzutage wird Gülle in Tanklastern durch die Republik gefahren, um das regionale Überangebot auszugleichen. Das ist mit hohen Transportkosten verbunden, denn man befördert dann zu 90% Wasser. Aber auch für dieses Problem könnte man sich technische Lösungen vorstellen. Gerade einmal rund 100 Einwohner besitzt das Örtchen Füßbach in der Nähe von Heilbronn. Und doch war es das erste Bioenergiedorf in Nordwürttemberg. Die Anwohner beziehen Strom und Wärme vor allem aus Solarenergie und regional angebauter Biomasse. Einen Großteil davon stellt eine Biogasanlage am Rande von Füßbach zur Verfügung. Heute wimmelt es dort von Besuchern. Auch der eine oder andere Schlipsträger ist unterwegs. Ein Grüppchen hat sich vor einer offenen Maschinenhalle versammelt, neben den großen Plastikkanistern, von denen bereits die Rede war.
Wir fangen an, indem wir einfach die Gülle aus dem Schweinestall holen. Der Schweinestall ist auf der rechten Seite von der Halle, wo Sie gerade die Präsentation gehört haben. Genau, dann würde ich sagen, wir können mal reingehen.
Das Grüppchen bewegt sich in die Halle, wo es dezent nach Landluft riecht.
Das ist ganz normale Schweinegülle.
Ja, wie viel?
Wie viel?
Ja.
Die Anlage ist jetzt momentan ausgelegt auf 40 Liter die Stunde. Also es ist halt wirklich noch eine Pilotanlage.
Aus Gülle soll hochwertiger Dünger gewonnen werden. Phosphatdünger, Stickstoffdünger und eine organische Fraktion, die zu Biokohle umgewandelt werden kann. Der Stickstoff ist in Form von Ammoniak und Ammoniumsalzen vollständig in der Gülle gelöst. Die Phosphate hingegen liegen zum Teil gebunden an die festen Bestandteile vor. Für die Abtrennung ist das eher hinderlich, erklärt die Mitarbeiterin des Projektes BioEcoSim.
Da geben wir dann einfach nur Schwefelsäure zu, um dann eben die gebundenen Phosphate auch noch zu lösen, damit wir einfach eine höhere Phosphatkonzentration in der Flüssigphase haben.
Durch eine mehrstufige Filtration werden alle festen Bestandteile abgetrennt. Es bleibt eine Flüssigkeit übrig, die reich an Ammoniak und Phosphaten ist.
Hier sehen Sie dann auch wirklich, dass es eigentlich fast keine Partikel mehr drin hat. Es ist dann wirklich auch klar, sieht nicht mehr wirklich aus wie Gülle. Und davon kommt es dann direkt in die Fällung.
In trockener Form lassen sich die Mineralstoffe und organischen Reststoffe leicht lagern oder transportieren. Im Prinzip ein beeindruckendes Konzept, urteilt Gerhard Weidner, einer der Besucher auf dem Hofgut in Füßbach.
Aber ich habe meine Bedenken, ob das ökonomisch tragbar ist.
Der promovierte Agrarbiologe hat sich nach einer Karriere in der Düngemittelindustrie als Sachverständiger selbstständig gemacht. Er stützt sich auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Branche.
Wenn man die letzten 10 Jahre, 12 Jahre zurückschaut, da wurden manche solche Pilotanlagen in Betrieb genommen, um aus ja, hauptsächlich Abwasser-Kläranlagen wieder Phosphat rückzugewinnen, dass dann nichts weiter geschehen ist, keine großen Projekte angegangen wurden, sondern es bei den Pilotanlagen blieb.
Dieses Verfahren dürfte sich aber rechnen. Vor allem in jenen Regionen, wo der Wirtschaftsdünger im Überangebot zur Verfügung steht. Denn dort müssen die Landwirte tief in die Tasche greifen, damit ihnen jemand die Tierfäkalien abnimmt, sagt Jennifer Bilbao, die das Projekt am Fraunhofer Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik koordiniert.
Die Landwirte mussten bis 25 Euro pro Tonne Gülle bezahlen, damit das entsorgt wird. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer für die Landwirte. Deswegen, unsere Technologie kostet natürlich viel weniger als das. Also 10 bis 15 Euro weniger als diese 25 Euro pro Tonne.
Die gebürtige Spanierin weist außerdem darauf hin, dass die Rückgewinnung von Nährstoffen aus Gülle verhältnismäßig wenig Energie verschlingt. Im Gegensatz zur synthetischen Herstellung von Stickstoffdünger mit dem Haber-Bosch-Verfahren, das den Stickstoff aus der Luft in eine verwertbare Form umwandelt.
Dieses Verfahren ist sehr energieintensiv. 2% von der ganzen Energieproduktion der Welt wird nur für dieses Verfahren, für den Haber-Bosch-Verfahren eingesetzt. Das ist wahnsinnig viel.
Thomas Karle ist Energielandwirt. Er betreibt die Biogasanlage in Füßbach, wo die Pilotanlage zur Gülleverwertung aufgebaut wurde.
Ich finde das Verfahren und das Prinzip, den Phosphor und Stickstoff gezielt zu eliminieren, sehr, sehr interessant, weil ich eben dadurch unabhängig werde von diesen großen Mengen an Flüssigkeit, die es eben gibt bei Gülle und Gärrest. Und es ist auch eine Technologie, die nicht so kompliziert ist, dass nicht auch auf einem Bauernhof oder auf einer Biogasanlage umzusetzen wäre.
Es brauchte eine lange Zeit, bis sich meine Agrikulturchemie endlich durchsetzte. Zögerlich zuerst, doch die Ergebnisse gaben mir recht. Von großem Nutzen war mir, dass ich Freunde in der Politik hatte, die sich für meine Ideen einsetzten. Mit Theodor Reuning zum Beispiel stand ich in regem Briefkontakt. Als Regierungskommissar in Sachsen führte er die Landwirtschaft dort zu einer nie zuvor gekannten Blüte. Heutzutage, wo es scheint, dass einige meiner Erkenntnisse in Vergessenheit geraten sind, braucht es vielleicht auch wieder solche Fürsprecher für eine Düngung mit Augenmaß.
Die neue Düngeverordnung hätte im 2. Quartal dieses Jahres in Kraft treten sollen. Nun dürfte es jedoch bis nach der Sommerpause dauern, denn die EU-Kommission hat Nachbesserungen bei dem Entwurf angemahnt. Wenn es soweit ist, werden die Landwirte zur sogenannten Hoftorbilanz verpflichtet sein, zur Gesamtbilanz aller Stickstoffströme ihres Betriebs. Die Novelle wird von vielen Experten als das wichtigste Instrument angesehen, um die Stickstoffwerte in der Umwelt zu reduzieren. Für Heidi Voth, bis vor kurzem Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, greift sie dennoch zu kurz.
Die Düngeverordnung ist erstmal ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. In vielen Aspekten ist der Schritt aber nicht mutig genug im Sinne von Zielen, quantitativen Zielen. Also die Reduktionsverpflichtung ist zumindest mal aus Sicht des Sachverständigenrats nicht ambitioniert genug. Sie ist im Detail nicht engmaschig genug. Es gibt zu viele Ausnahmen, die man formuliert.
Stickstoffverbindungen gelangen außerdem auch auf anderen Wegen in die Umwelt. Bei Verbrennungsvorgängen im Dieselmotor zum Beispiel entstehen Stickoxide, die dann mit dem Regen niedergehen und so ungewollt für eine großflächige gleichmäßige Düngung der gesamten Landschaft sorgen. Neben den technischen Lösungen wird also auch die Politik weiterhin am Ball bleiben müssen, um den Stickstoffeintrag zu reduzieren. Und genauso wichtig dürfte es sein, für Verhaltensänderungen zu sorgen. Nicht nur bei den Bauern, sondern auch bei uns Verbrauchern.
Wenn ich Obst oder Gemüse esse, habe ich eine bestimmte Stickstoffmenge, die ich brauche für ein Kilogramm Produkt. Wenn ich eine Kartoffel esse, ist das schon mal 30% höher. Wenn ich Getreideprodukte esse, ist es schon mal 8-mal höher. Wenn ich Rindfleisch esse, 200-mal höher. Also in dem Augenblick, in dem wir unser Konsumverhalten ein bisschen ändern, nicht ganz oder gar nicht, sondern hier sind schon moderate 10%, 20% Veränderung sehr wirksam.
Und hier ist jeder Einzelne gefragt, seinen Beitrag zur Lösung des Stickstoffproblems beizutragen. Denn im Fall des Konsumverhaltens gilt, wenig hilft viel.
Viel hilft wenig. Der Dünger wird zum Problem. Von Arndt Reuning. Es sprachen Hildegard Meyer und Bodo Primus. Technik Oliver Dannert. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2016.